Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mein Name ist Ute Meier, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Der Streit um den Berliner Mietendeckel geht weiter. Das Gesetz wird jetzt im Berliner Abgeordnetenhaus debattiert. Wir berichten gleich. In Hamburg gibt es Pläne, die große Synagoge im Grindelviertel wieder aufzubauen, trotz oder vielleicht auch gerade in Zeiten von zunehmendem Antisemitismus. Wir beleuchten, welche Chance die Pläne haben. Und wir blicken voraus auf den morgigen internationalen Aktionstag der Fridays for Future-Bewegung. An manchen Orten müssen die jungen Demonstranten und Demonstrantinnen sich üble Anfeindungen gefallen lassen. Der sogenannte Mietendeckel in Berlin soll kommen. Das hat zumindest der Berliner Senat in dieser Woche endgültig beschlossen und die Gesetzesvorlage zur weiteren Beratung ins Abgeordnetenhaus geleitet. Rot-Rot-Grün will die Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen, die vor 2014 gebaut worden sind, einfrieren, auf den Stand von Mitte 2019. Außerdem sollen bei Neuvermietungen Mietobergrenzen eingeführt werden. Die Landesregierung will so die Mietenexplosion auf dem Berliner Immobilienmarkt eindämmen. Immobilienbesitzer, Wirtschaftsvertreter und die Opposition im Abgeordnetenhaus laufen dagegen Sturm. Das Ganze sei ein Eingriff in die Eigentumsrechte und in die unternehmerische Freiheit und eine Vollbremsung für die Bauindustrie, so heißt es von der Gegenseite. Entsprechend munter war dann auch die Aktuelle Stunde heute im Berliner Abgeordnetenhaus. Sebastian Engelbrecht hat zugehört.
Berlin steht vor einem gewaltigen wohnungspolitischen Experiment. Die Mieten sollen für 5 Jahre eingefroren werden. Hunderttausende Mieter werden sogar mit Hilfe des Senats Absenkungen ihrer Miete durchsetzen können. Bevor der Mietendeckel beschlossen wird und im nächsten Jahr in Kraft tritt, lieferten sich die Parteien einen rhetorischen Schlagabtausch im Abgeordnetenhaus. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, sieht das Projekt in einer bundes- und weltweiten Perspektive.
Die Leute erwarten, dass bundesweit die Politik handelt. Es werden Unterschriften gesammelt, doch nicht nur in Berlin. In München wird ein Volksbegehren gestartet mit Unterschriften, ich glaube sogar für einen 6- oder 7-jährigen Mietdeckel. Wir haben die Initiative in Bremen, wo kurioserweise die Grünen noch überzeugt werden müssen, dass es richtig ist, auch regulierend einzugreifen. Wir haben die Initiativen in Frankfurt, wir haben sie in Barcelona, wir haben sie in New York. Und in New York laufen nur noch Sozialisten rum, meine Damen und Herren. So ein Quatsch, so ein Unsinn.
Der Senat, insbesondere Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher, wolle eine sozialistische Wohnungspolitik, so lautet der Vorwurf der Opposition. Schon jetzt klage die Bauwirtschaft wegen des Mietendeckels über einen Rückgang der Aufträge. Investoren und Wohnungswirtschaft zögen sich aus Berlin zurück, so der Vorwurf von FDP und CDU. Christian Greff, wohnungspolitischer Sprecher der CDU, hält dem Senat vor:
Sie wollen kein Geld in der Stadt haben, sie wollen keinen Zuzug, sie wollen keine privaten Investitionen. Es geht Ihnen im Kern um Enteignungen. Darum geht es Ihnen.
Senatorin Lomscher von der Linken hat sich tatsächlich für die Enteignung großer Wohnungsunternehmen ausgesprochen. Sie unterstützt das Volksbegehren Deutsche Wohnen enteignen, über das wahrscheinlich im nächsten Jahr entschieden wird. In diese Kerbe haut auch der Abgeordnete Frank Scholtisek von der AfD.
Dieser Mietendeckel, dieser Einstieg in die DDR 2.0, hat nur einen würdigen Platz. Er gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Dieser Deckel ist der Sargdeckel für Berlin. Er ist auch der Sargnagel für die SPD. Und das wissen Sie ganz genau.
Völlig unklar ist bis heute, ob das künftige Mietendeckelgesetz des Berliner Senats einer Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht standhalten wird. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags und das Bundesinnenministerium haben es bereits für nicht vereinbar mit der Verfassung erklärt. Nach ihrer Auffassung überschreitet das Land Berlin hier seine Kompetenz. Aber die rot-rot-grüne Koalition in Berlin lässt sich nicht beirren. Katrin Schmidberger von der Grünen-Fraktion deutet den Mietendeckel als Reaktion auf bundespolitisches Versagen.
Der Wirtschaftsnobelpreisträger Stieglitz sagt, dass eine spekulative Blase dadurch gekennzeichnet ist, dass Investoren nur noch auf den Wiederverkaufswert achten und sich der Preis zunehmend von fundamentalen Faktoren entfernt. Daher, die überhöhten Mieten und Kaufpreise sind Spekulation, schwächen den Wirtschaftsstandort Berlin und nehmen den Menschen die oft eh geringe Kaufkraft weg. Dass das alles legal ist, geschützt bzw. gefördert von der Bundesregierung, das ist der eigentliche Skandal in unserem Land, meine Damen und Herren.
Der Berliner Senat will Neubauten, die nach 2013 errichtet wurden, vom Mietendeckel ausnehmen. Dennoch befürchtet die Opposition, dass das Einfrieren der Mieten den Neubau von Wohnungen bremsen wird. Gabi Gottwald, Abgeordnete der Linken, verteidigt den Deckel gegen diese Kritik.
Der größte Feind des Neubaus ist nicht der Mietendeckel, sondern der explodierende Bodenpreis. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Wer den Neubau ankurbeln will und insbesondere den preiswerten Neubau, das ist unser erklärtes Ziel, der muss die Bodenpreise senken.
Gottwald dankte der quirligen Mieterbewegung in Berlin. Jetzt komme die Antwort des Senats auf dieses Engagement. Der Mietendeckel.
Und wenn alles nach den Plänen des Berliner Senats läuft, wird das Gesetz am 12. Dezember vom Abgeordnetenhaus beschlossen und Anfang des nächsten Jahres in Kraft treten. Sebastian Engelbrecht berichtete. In Hamburg gibt es Pläne, die große Synagoge wieder aufzubauen. 71 Jahre nach ihrer Zerstörung in der Reichspogromnacht durch die Nazis. Der Bund will 600.000 Euro dazugeben. Die Synagoge, die am Bornplatz im Grindelviertel stand, war die größte in ganz Norddeutschland. Hamburg hatte nämlich bis zur NS-Zeit ein reiches jüdisches Leben. Heute mahnt eine große leere Fläche, die Geschehnisse von damals niemals zu vergessen. Der Wiederaufbau von Synagogen soll allerdings ebenfalls ein Zeichen sein, ein Zeichen des Widerstands gegen den zunehmenden Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Wie die Chancen für den Wiederaufbau stehen und in ganz Hamburg das jüdische Leben wieder aufzubauen, darüber berichtet unser Landeskorrespondent Axel Schröder.
Leichter Nieselregen, morgens früh um kurz vor 8 vor der Talmud-Tora-Schule im Hamburger Grindelviertel. Die Schulkinder drücken den Klingelknopf am Stahltor, begrüßen den Wachmann am Eingang, verschwinden im Gebäude. Das Außengelände ist videoüberwacht. Drinnen hängt ein Bild von der 1939 abgerissenen neuen Synagoge am Bornplatz, gleich neben dem Schulgebäude.
Ja, also das Gebäude war sehr imposant. Ein großer Bau, der Selbstbewusstsein ausstrahlen sollte und der praktisch das Zentrum der Aufmerksamkeit der Hamburger Juden seiner Zeit war. Also die Kuppel, 40 Meter hoch, die war also ein Statement.
Das erklärt Philipp Strichartz, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Hamburg. Erbaut aus rotem Ziegelstein mit großen runden Rosettenfenstern wurde das Gotteshaus 1906 eingeweiht. In der Pogromnacht wurde die Synagoge schwer beschädigt, ein Jahr später abgerissen, auf Anweisung der Stadtverwaltung, auf Kosten der jüdischen Gemeinde. Draußen auf dem benachbarten Josef-Kahlebach-Platz zeichnen in den Boden eingelassene schwarze Pflastersteine die Grundlinien des Kuppeldachs nach. Daneben ragt ein Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg in den grauen Himmel. Der Wiederaufbau der Synagoge wurde zwar schon früher immer mal wieder diskutiert, seit dem antisemitischen Anschlag von Halle hat diese Debatte aber Fahrt aufgenommen.
Es ist ja tatsächlich die Frage, wie reagiert man auf den Anschlag und eigentlich auf das ganze Thema Antisemitismus so, dass man keine Angst ausstrahlt, sondern im Gegenteil sagt, das Judentum ist eine Selbstverständlichkeit, es ist normal.
Mittlerweile stehen 600.000 Euro aus dem Bundeshaushalt für eine Machbarkeitsstudie zur Verfügung. Orientieren sollte sich der Entwurf an den alten, immer noch vorhandenen Bauplänen der einstigen Synagoge, auch wenn der Innenraum kleiner ausfallen könnte.
Dann gab es also seinerzeit 1.200 Plätze und ehrlicherweise muss man sagen, heutzutage würden da auch 500 reichen. Natürlich haben wir die Hoffnung, dass es auch mal wieder den Bedarf für 1.200 gibt. Es ist sicherlich auch ein Signal des Aufbruchs an die Hamburger Juden.
Ein Signal wollte heute auch die liberale jüdische Gemeinde in Hamburg setzen. Ihr geht es nicht um einen Wiederaufbau des einstigen Tempels an der Pohlstraße in der Neustadt, sondern um den Erhalt der Ruinen des Gotteshauses, sagt Vorstandsmitglied Galina Jakova.
Und für uns auch diese Portale auch genauso wichtig, weil da unten geblieben noch angemauerte Sachen. Da gab es auch ein, glaube ich, 5 Bücher Moses, auch ein Manuskript, wo wie die Menschen waren mit Unterschriften. Das müssen wir jetzt nochmal erforschen.
Vom 1844 in einem Hinterhof erbauten Tempel stehen heute nur noch Teile des Eingangsportals und die Apsis, das Halbrund, in dem einst die Tora-Rollen aufbewahrt wurden. Die roten Ziegel sind verwittert, aus dem offenen Dach ragt dürres Baumgeäst. Unten im Hof ist eine Autowerkstatt untergebracht. Christina Sassenscheid vom Hamburger Denkmalverein schüttelt den Kopf.
Es ist nicht nachzuvollziehen, dass das Gebäude jetzt schon seit vielen Jahren verfällt. Also wir können es hier sehen, das Dach von dem Apsisgebäude steht offen, da wachsen Büsche raus und die Feuchtigkeit kann ungehindert eindringen. Und es hätte eigentlich schon längst Sicherungsmaßnahmen stattfinden müssen.
Wie dringend nötig solche Sicherungsmaßnahmen sind, zeigte sich bei der Pressekonferenz im erhalten gebliebenen Teil des jüdischen Tempels. Während Miriam Rürup, die Direktorin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, von der einstigen Pracht des Hauses erzählt, fällt ein gerahmtes Bild von der Wand.
Man könnte fast sagen, das passt zur Dramaturgie der ruinösen Situation, die wir hier vor Ort haben.
Ob die Ruinen des einstigen Tempels erhalten werden können, ist bislang noch nicht geklärt. Der Eigentümer des Areals möchte gern verkaufen. Die Fläche, so die bisherigen Pläne, könnte für den Wohnungsbau genutzt werden. Der Hamburger Senat hat dazu, anders als bei den Wiederaufbauplänen der Synagoge im Grindelviertel, bislang noch nicht Stellung bezogen.
Ein Beitrag von unserem Hamburger Landeskorrespondenten Axel Schröder war das. Morgen ist es wieder soweit, dann findet der nächste internationale Klimastreik statt, zu dem die Bewegung Fridays for Future aufruft. Es ist der 4. globale Aktionstag. Auch in Deutschland streiken viele mit, nicht nur in den Metropolen, auch auf dem Land, zum Beispiel im sächsischen Plauen. Während sich aber in vielen größeren Städten mittlerweile Eltern den Schülerinnen und Schülern anschließen, sich Studierende einreihen, Gewerkschaften, Parteien und so weiter, sieht es in manchen Landstrichen anders aus. Im sächsischen Plauen zum Beispiel müssen sich die jungen Fridays for Future Aktivisten Anfeindungen gefallen lassen. Jennifer Stange berichtet.
Freitagnachmittag kurz vor 4. Etwa 30 Jugendliche, vor allem junge Frauen, versammeln sich auf dem Theaterplatz.
Wir machen das Nachmittag eben, um da auch den Wind rauszunehmen.
Um nicht als Schulschwänzer abgestempelt zu werden. Lea gehört zu den Organisatorinnen von Fridays for Future in der sächsischen Kleinstadt Plauen. Genau wie Charlotte. Beide sind 17 Jahre alt.
Um halt zu zeigen, dass es überall um den Umweltschutz geht und dass wir überall was tun müssen. Und nicht nur in den großen Städten wie Berlin, Dortmund, Köln und so weiter.
Rekord waren rund 320 Demonstrantinnen bei Fridays for Future in Plauen. Das war im September. Wer hier mitmacht, weiß, dass es nicht nur Beifall gibt. Beleidigungen und Anfeindungen gehören fast immer dazu.
Die Kritik ist auch nicht so allgemein, die richtet sich dann auch schnell gegen einen selbst. Und das, glaube ich, ist in großen Städten auch ein bisschen besser, weil man anonymer ist. Und hier kennt einen halt jetzt jeder. Dadurch, dass wir nie so krass viele sind, weiß halt jeder, ach, du bist die, die da hingeht.
In Plauen ist Lea sozusagen das Gesicht von Fridays for Future. Viele in der Stadt und auf den umliegenden Dörfern kennen sie. Das spürt sie deutlich, sagt sie. Sie sei zu einer Art Litfaßsäule geworden. Viele glauben, sie können einfach alle Fragen und Meinungen zum Klimathema jederzeit an sie herantragen.
Es geht halt auch ganz einfach los, also mit Anrufen zu Hause von irgendwelchen Gegnern, dass man das lassen soll, dass es alles nur sich ausgedacht wurde und sowas. Und sowas geht halt wirklich zu weit.
Auch auf der Straße weht den Klimaaktivistinnen mitunter ein rauer Wind entgegen.
Es gibt Leute, die uns hinterherrufen, blöd. Es gibt Leute, die bei uns anspucken, uns als Volksverräter bezeichnen.
Es regnet an diesem Freitag in Plauen. Rund 30 junge Fridays for Future-Anhänger versuchen, ihre Pappschilder vor Nässe zu schützen, bis es losgeht.
Hinter diesem wunderschönen Banner und wir laufen los.
In sportlichem Tempo setzt sich der Zug in Bewegung Richtung Zentrum der Stadt. Kaum jemand nimmt Notiz. Rauchend stehen ein paar Gäste vor einem Ecklokal.
Sollen ihre Handys wegtun. Die wissen, die sollen weiter in die Schule gehen und sollen vielleicht noch mit. Das soll man wissen.
Es ist alles Übertreibung. Alles. Dieses ganze Klimazeug momentan, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Wir haben andere Probleme wie Klima. Und die nehmen das jetzt als Vorwand, Klimakräder, keine Ahnung. Die haben alle die teuersten Klamotten an, die haben Handys, was sie nicht alles haben. Oder wenn hier Mama, Papa mit dem dicken Mercedes vor der Schule parken, sie abholen.
Ein Strauß von Vorwürfen. Fridays for Future, alle Nachkommen des Wohlstandsdünkels, die ihre Meinung sofort ändern würden, wenn es um ihre eigenen Privilegien ginge. Alles Heuchelei also? Erik von der Fridays for Future Ortsgruppe Zwickau winkt ab.
Heuchlerisch ist es auf keinen Fall, weil halt viele von uns und halt auch ich, wir machen halt wirklich sehr viel fürs Klima und für die Umwelt. Und zum Beispiel esse ich halt kein Fleisch mehr, ernähre mich halt zu 90% halt vegan, kaufe halt nur noch faire Kleidung, fliege eigentlich gar nicht.
Erik wäre an diesem Freitag auch nach Plauen gekommen, doch er muss arbeiten. Der 21-Jährige bedient die Maschinen in einem Zwickauer Stahlbetrieb und muss sich dort ähnliche Vorwürfe anhören.
Vor allem halt auch vor Demonstrationen. Da kommen halt dann schon vermehrt gewisse Äußerungen, die halt nicht so schön sind. Zum Beispiel halt, dass ich halt links bin, so du Zecke, oder dass ich mich halt jetzt auch fürs Klima mit engagiere, dass es halt eh nichts bringt und dass wir halt, also die sich halt fürs Klima mit engagieren, halt die Arbeitsplätze wegnehmen und dass dann alles teurer wird. Und so eine Einstellung haben halt viele.
Beleidigungen bis hin zu Drohungen. Für Klimaaktivisten und Aktivistinnen in der sächsischen Provinz Normalität.
Zum Beispiel kamen halt bei uns im letzten Klimastreik gleich so 5, 6, 7 Rechte halt zu unserer Demo mit dazu und haben die halt versucht zu unterbrechen und auch zu stören.
Situationen, in denen die Jugendlichen glauben, auf sich gestellt zu sein. Trotz Begleitung durch Polizei und Ordnungsbehörden. Doch es gibt Ausnahmen. Eine Plauener Bürgerin erstattete Anzeige gegen den örtlichen Halter eines Pickup-Trucks. Mitten auf seiner Heckscheibe prange ein Aufkleber. Fuck you, Greta. Neben zwei geflochtenen Zöpfen, die scheinbar aus der Heckklappe hängen, stehe Problem gelöst. Für die Bürgerin ein Aufruf zur Gewalt. Nicht so für die Staatsanwaltschaft Zwickau. Es fehlten Angaben einer genauen Handlungsvorgabe sowie Tattag und Tatort, schreibt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Zwickau per Mail. Der Aufkleber sei demnach nicht mehr als eine drastische Auffassung zum Klimawandel. Andrea Hübler von der Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt RAA Sachsen warnt hingegen, dass solche Statements der Gewalt den Weg ebnen würden.
Wir hören von vielen Fällen, die unterhalb der Gewaltschwelle noch bleiben, also Anfeindungen, Beleidigungen, Anspucken oder auch im Internet, tatsächlich über Social Media Anfeindungen.
Eine Handvoll Fälle bearbeitet die Beratungsstelle im Zusammenhang mit den Klimaprotesten. Eine neue Qualität sieht Hübler darin aber nicht.
Das sind sozusagen Erfahrungen, die Jugendliche, die sich politisch engagieren in einem bestimmten Bereich für Klimaschutz, aber auch gegen Rechts, gegen Rassismus, für Demokratie. Und das sind Erfahrungen, die schon sehr lange gemacht werden in Sachsen.
Kein Trost für die beiden Fridays for Future-Aktivistinnen Charlotte und Lea. Für sie sind die Erfahrungen neu. Zum einen, dass sie ins Visier von Rechten und Neonazis geraten, aber auch, dass Bürgerinnen und Bürger abfällig auf ihre Demonstrationen reagieren und dass die zuständigen Behörden offenbar kaum etwas dagegen unternehmen.
In der nächsten Woche beginnt die UN-Klimakonferenz in Madrid. Und von den Fridays for Futures-Protesten im sächsischen Plauen berichtete Jennifer Stange. Die Diskussion über den Ausstieg der beiden Südländer Bayern und Baden-Württemberg aus dem Projekt des Nationalen Bildungsrats geht weiter, auch bei meiner Kollegin Stefanie Gebert gleich bei Campus und Karriere. Sie interviewt den Kultusminister von Bayern zu dem Thema. Und das war's von Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Ute Meier. Ich sage danke fürs Zuhören.